Die Epistel des heutigen Tages ist zugleich der Predigttext und sie steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Liebe Gemeinde, etwas Hochwertigem geben wir in der Regel auch eine hochwertige Verpackung. Es soll damit dann aufgewertet und geziert werden. Ein schöner Mensch zum Beispiel, der sucht eine hübsche Brille, der sucht sich eine passende Frisur aus und er sucht nach entsprechenden Kleidern. Das alles soll ihn hübsch machen. Ein aufwendig verpacktes Geschenk, das macht gleich etwas anderes her. Und ein Schmuckstück, das gehört in ein besonderes, mit Samt ausgestattetes Etui. Die Verpackung macht's, sagen viele. Warum ist das mit der Herrlichkeit Gottes anders? Die Verklärung Jesu, von der wir in der Evangeliumslesung gehört haben, die war ja nur ein kurzes Aufflackern der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Dass Jesus damals leuchtete und strahlte wie ein Engel, das waren wahrscheinlich nur wenige Minuten gewesen. Und es waren nur 3 Personen, die Jesus mitgenommen hatte und die Augenzeugen des ganzen Spektakels wurden, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Es war also ein Ausnahmemoment in der Wirksamkeit Jesu auf Erden gewesen. Warum hat Gott die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, von der unser Predigttext aus dem 2. Korintherbrief redet, nicht dauerhaft so leuchten lassen? Warum hat er das alles so ärmlich verpackt? Ärmlich kam der Gottessohn zur Welt, im Stall bei den Tieren, nicht in einem Königspalast. In Nazareth, das war aus Sicht der Metropole Jerusalem so die letzte Provinz da ganz außen, Galiläa und dann auch noch Nazareth, da wuchs er auf. Sein Adoptivvater war einfacher Handwerker, nicht adeliger oder hoher Priester. Und als Jesus predigt, da verachteten ihn die Leute auch deswegen. Was sollen wir denn von Jesus, diesem Zimmermannssohn aus Nazareth, was sollen wir von dem schon Großes erwarten? Und als er dann verhaftet wurde und verhört und verspottet und verurteilt und gekreuzigt, was wäre das für ein Spektakel gewesen, wenn dann die Verklärung noch einmal passiert wäre? Um Jesus herum der Schutzschirm göttlichen Glanzes, in seiner Hand ein blitzendes Laserschwert. Alle hätten auf die Knie fallen müssen und anbetend anerkennen: Jesus, jetzt sehen wir, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Der Hohe Rat hätte sich komplett bekehrt, die Kreuzigung wäre ausgefallen, Jesus hätte machtvoll sein Reich aufrichten können. Der Sohn Gottes wäre hochwertig verpackt gewesen in Glanz und Herrlichkeit. Aber so war es eben nicht. Und ich frage mich, warum nicht? Und ich weiß die Antwort ehrlich gesagt nicht genau. Aber lassen Sie uns nach dem Gottesdienst, es wird heute auch Kirchenkaffee wieder angeboten, gerne mal über diese Frage reden und diskutieren. Ich denke, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf dieser Erde so ärmlich verpackt hat, es hängt zusammen mit der Liebe Gottes, es hängt zusammen mit unserer Erlösung und es hängt damit zusammen, dass Gott eben genau in dieser Niedrigkeit seine Herrlichkeit erweisen wollte. Letztlich weiß Gott allein warum, es ist sein Geheimnis. Der Apostel Paulus, er denkt in unserem Predigtabschnitt noch einen Schritt weiter. Nicht nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, war ärmlich verpackt, auch bei uns Christen, seinen Nachfolgern, ist das so. Paulus formuliert das in einem schönen Satz: Wir haben diesen Schatz, also die Herrlichkeit Gottes in Christus, in irdenen Gefäßen. Also nicht eine Schatulle mit Samt und Seide, sondern in irdenen Gefäßen, in einem groben Tontopf. Ich stelle mir das bildlich vor, eine Königskrone aus Gold, mit Diamanten und Edelsteinen besetzt, zigtausend Euro wert. Und die tut dann jemand in einen alten, teils schon zerbrochenen Plastikeimer und stellt ihn in eine dunkle Ecke in den Keller zwischen Mäusen und Spinnweben. So hat Gott seinen Sohn in die dunkelsten Ecken dieser Welt eigentlich ja gestellt. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, wie bei Jesus selbst auch. Er ist sich dessen bewusst, dass er als Apostel, und das gilt auch für uns Christen, den allergrößten Schatz in seinem Herzen trägt, nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes, und die Botschaft von ihm und den Glanz, der in Christus und dann eben auch in dieser Botschaft steckt. Und so sagen wir es ja auch im Vaterunser. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wenn wir sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da bekennen wir uns zu dem Glanz Gottes, den Christus uns gebracht hat. Also, er weiß, die wir das Evangelium im Herzen tragen. Wir tragen den Glanz Gottes bei uns. Und zugleich weiß er aber auch, dass wir als sterbliche, fehlerhafte Menschen sehr zerbrechliche Gefäße für diesen Schatz sind. Und dass trotzdem aber Gott seinen Schatz genau da hineingelegt hat, in uns, obwohl er uns kennt. Eigentlich müssten wir mit Tränen der Freude in den Augen und staunend dastehen und sagen, solche Ehre lässt Gott uns zuteil werden, solche Barmherzigkeit übt er an uns Fehlerhaften, an uns schwachen Menschen, dass er seinen Schatz in unsere Herzen gibt. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus besonders viel über sein persönliches Schicksal als Apostel. Da war es so, dass einige in der Gemeinde ihn offensichtlich ablehnten. Sie haben ihn angefeindet, sie haben seine Schwachstellen gesucht und dann da reingebohrt und ihn angeprangert. Am liebsten hätten sie ihn gefeuert. Das Apostolat des Paulus war als Ganzes quasi zur Debatte gestanden. Die Leute schauen quasi auf den kaputten Plastikeimer im Keller, der Paulus heißt, auf den Menschen mit seinen Schwächen. Paulus hätte jetzt sagen können, okay, ich rechtfertige mich. Ich sage mal im Bild, ich rede den Plastikeimer schön, schaut mal, der Henkel ist doch noch dran und die gelbe Farbe ist doch auch ganz hübsch und die paar Risse, die der Eimer hat und dass er das Wasser nicht mehr halten kann, das ist doch gar nicht so schlimm. Sprich, Paulus, der hätte seine Vorzüge herausstellen können, er hätte seine Person schönreden können, er hätte sein theologisches Examen mit Summa Cum Laude vorzeigen können. Denn er war ein Hochstudierter und hatte glänzend abgeschlossen. Und er hätte alle seine Verdienste auflisten können. Aber genau das tut er in unserem Predigtabschnitt nicht. Er schaut nicht auf das Gefäß, sondern er schaut auf den Schatz, der in diesem Gefäß ist. Da liegt sein Augenmerk auf Christus und der Herrlichkeit Gottes in ihm. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Uns kann das Mut machen in verschiedenen Situationen unseres Lebens und auch unserer Kirche insgesamt. Zum Beispiel, wenn wir in einem Gespräch fröhlich unseren christlichen Glauben einbringen wollen und dann merken, dass wir damit gar nicht durchkommen, dass andere gar nicht zuhören, dass wir da irgendwie zu schwach sind, das überzeugend zu erklären. Dann können wir sagen, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott in seiner Kraft wird wirken, trotz unserer Schwäche und auch durch unsere Schwäche hindurch. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Dem Paulus hat dieser Satz Mut gemacht, als er verfolgt wurde. Menschlich gesehen haben bösartige Leute die Botschaft von der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu plattgewalzt, kaputt gemacht zu seiner Zeit. Paulus hätte in dieser Situation auch sagen können, Gott hat mich verlassen, alles wird kaputt gemacht, ich höre auf. Das hat er aber nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ihm war bewusst, dass er gerade als Verfolgter seinem Herrn besonders nahe war. Auch Jesus hatte ja sein Erlösungswerk durch Spott, Hohn und Verfolgung hindurch vollbracht. Warum soll das bei einem Nachfolger Jesu anders sein? Warum soll sein Scheitern weniger wertvoll sein als das Scheitern Jesu? Und so kann Paulus sagen, und da zitiere ich nochmal unseren Predigtabschnitt: Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das heißt, der Glanz Gottes in Christus, wie er bei der Verklärung Jesu kurz aufgeflackert war, der wird sich durchsetzen, ganz durchsetzen, da ist Paulus überzeugt davon, aber eben noch nicht jetzt und nicht sofort. Das Leben Jesu, seine Auferstehung, die wird kommen. Wir tragen das Sterben Jesu jetzt an unserem Leibe, auf dass das Leben Jesu auch an unserem Leibe offenbar werde, nämlich in der Auferstehung der Toten. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das kann auch heißen, in schuldig gewordenen Gefäßen. Wahrscheinlich ist es an Ihnen nicht vorbeigegangen, dass vergangene Woche eine Studie der EKD über die sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche und über Missbrauch veröffentlicht worden ist. Die Evangelische Kirche Deutschland hatte das in Auftrag gegeben und hatte das dann aber den Wissenschaftlern und Instituten komplett selbst überlassen, die ganze Sache zu erforschen. Und ja, das Ergebnis, was vorgestellt wurde, ist niederschmetternd. Es hätte wahrscheinlich keiner der evangelischen Bischöfe gedacht, dass das so ist. Und ich habe jetzt heute gehört, in der Mainpost war sogar eine Stellungnahme zu unserer Regionalbischöfin Bornowski. Die hatte vor einiger Zeit noch so geäußert, naja, bei den Katholischen, da ist halt wegen dem Zölibat und so weiter, da ist das ganz schlimm, aber bei uns ist es eher nicht so schlimm. Das kann man heute nicht mehr sagen. Also das Ergebnis ist, wir sind da auf Augenhöhe mit anderen christlichen Kirchen auch. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Es mag unangemessene Deutungen in den Medien teilweise geben, die kann man richtig stellen. Zum Beispiel die Frage, was es heißt, 30.000 Personalakten innerhalb von 3 Jahren zu sichten und weiterzugeben. Das hieße in Bayern, in unserer Kirche, die hätten jeden Tag 100 Akten schaffen müssen und sagen halt im Nachhinein, das hat einfach die Behörde überfordert. Eigentlich auch keine Entschuldigung, sondern dann hätte man halt ein paar Leute mehr gebraucht, die das machen. Also auf ganzer Linie müssen wir bekennen, als Kirche insgesamt, Wir müssen aufarbeiten, wir müssen bereuen und auch um Vergebung bitten. Und man könnte jetzt auch ganz radikal fragen, was ist denn so eine Kirche, was ist das für ein Gefäß für die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus? Es gibt Leute, die wahrscheinlich jetzt fragen, kann eine solche Kirche überhaupt noch glaubwürdig Evangelium predigen? Der heutige Predigttext macht Mut, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und ich habe in der Bibel zwei schöne Verse gefunden, im Psalm 119, die will ich euch mal vorlesen, denn wenn das geschieht, was da drin steht, dann wäre das ein gutes Ergebnis, dann hätte die Studie sogar noch Segen nach sich gezogen. Da heißt es in Vers 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Und ein paar Verse weiter. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Gebote lerne. Vielleicht ist es auch ein Werk Gottes, dass er eine stolze, ja, Kirche, die sich verbessert hält als andere, auf den Teppich der Tatsachen zurückholt und dass er unser Herz dazu bringt, in dieser Demut, dass wir uns wieder mehr Gott und seinem Wort und seinen Geboten zuwenden. Wenn das passiert, dann hätte das Ganze auch ein Gutes an sich. Paulus sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ich bin dankbar, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern sein zu dürfen, auch in diesem Gefäß, was nun dessen Brüchigkeit nun deutlich geworden ist. Ich bin dankbar und froh, dass Gott seinen Schatz, sein Evangelium trotz allem uns anvertraut und dass wir es fröhlich verkündigen dürfen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.